Radio Prag, Nachrichten.
Das Schwulen- und Lesbenfestival Prag Pride hat begonnen. Tschechens Konservative protestieren gegen das Festival. Die Polizei nimmt eine Rumänenbande fest, die brutale Raubzüge verübt haben soll. Der Streit um ein Waldgebiet der Stadt Cheb nähert sich dem Ende. Die Stiftung Ekowald wurde beschlossen. In Prag wurde am Montag das Schwulen- und Lesbenfestival Prag Pride eröffnet. Das Festival findet zum zweiten Mal in der tschechischen Hauptstadt statt, trifft aber in der Bevölkerung auch auf Widerstand. Ähnlich wie im vorigen Jahr protestieren Konservative gegen das Festival. Die Bürgerinitiative DOST übergab dazu dem Prager Magistrat am Montag eine Protestnote. Die Bürgerinitiative distanziert sich darin von der Unterstützung, die Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda dem Festival gewährt. Weitere Protestnoten der Bürgerinitiative werden auch an die Botschaften der USA, Israels und der Niederlande gehen, weil sie das Festival unterstützen. Auf dem sechstägigen Programm von Prag Pride stehen Diskussionen, Ausstellungen und Konzerte. In der mittelböhmischen Gemeinde Salaslice, deren Gebäude beim Jahrhunderthochwasser vor 10 Jahren zu 2/3 zerstört wurden, wird ein neuer Deich errichtet. Die Kosten für den Bau des verstärkten Wasserschutzdamms liegen bei umgerechnet 6,4 Millionen Euro. Der erste Spatenstich für den Bau wird im September vollzogen. Genau ein Jahr später soll der Deich fertig sein, gaben Vertreter des tschechischen Landwirtschaftsministeriums am Montag auf einer Pressekonferenz in Prag bekannt. Der Deich wird auf einer Länge von mehr als 1500 Metern 4 Meter hoch sein und damit bis zu 80.000 Kubikmeter Wasser auffangen können. Das entspreche dem höchsten Pegelstand bei der Flut vor 10 Jahren, hieß es. Die tschechische Kriminalpolizei hat am vergangenen Freitag in Prag eine 6-köpfige Rumänenbande festgenommen, die im Verdacht steht, mindestens 4 sehr brutal durchgeführte Raubüberfälle verübt zu haben. Die Bande sei vor allem in Lagerhäuser eingedrungen, um Baumaterial oder Elektronikware zu stehlen, sagte am Montag ein Polizeisprecher. Der dabei entstandene Schaden belaufe sich auf mindestens 140.000 Euro. Bei ihren Raubzügen seien die 20 bis 25 Jahre alten Rumänen stets maskiert gewesen und sehr brutal vorgegangen. Mit Eisenstäben oder Brechstangen bewaffnet hätten sie auf die vor Ort angestellten Lagerarbeiter eingeschlagen und sie dabei schwer misshandelt, schilderte der Polizeisprecher. Die Opfer der Einbrecher haben schwere Verletzungen davongetragen, zum Beispiel Mehrfachbrüche und Knochenabsplitterungen. Die Bande habe ihre Straftaten seit Mitte Juni verübt. 5 der 6 verfolgten Ausländer sitzen in Untersuchungshaft. Wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall droht jedem von ihnen eine Gefängnisstrafe von bis zu 12 Jahren. Ein jahrelanger Rechtsstreit um ein Waldgebiet der westböhmischen Stadt Cheb, das im benachbarten Bayern liegt, wird voraussichtlich bald begraben. Im Herbst will Cheb dazu die Vereinbarung zur Gründung der gemeinsamen Stiftung Egerwald mit dem oberpfälzischen Bezirk Türschenreuth unterzeichnen, in dem sich der Wald befindet. In diese Stiftung werden die Erlöse aus der Bewirtschaftung des Waldes fließen, der Eigentum von Cheb ist, zu Zeiten des Kalten Krieges aber unter der Zwangsverwaltung des deutschen Staates stand. Seit der Wende ist die Stadt Cheb bemüht, wieder Zugriff auf das 647 Hektar große Waldstück zu erlangen. Im Jahr 2010 entschied das Verwaltungsgericht Regensburg, dass das Andauern der Zwangsverwaltung unrechtmäßig sei. Die Stadtväter von Cheb haben daraufhin ein Kaufangebot der bayerischen Landesregierung abgelehnt. Der jetzigen Variante aber, mittels einer Stiftung an den Einnahmen aus der Waldwirtschaft zu partizipieren, hat das Stadtparlament schon Ende Juni zugestimmt. Nun willigte auch die deutsche Seite ein. Im Mährischen Holleschow wurde am Sonntag die Woche der jüdischen Kultur eröffnet. In diesem Jahr konzentriert sich das Festival, das in der Stadt zum 12. Mal stattfindet, auf das osteuropäische Judentum und den 350. Todestag des Rabbiners Schach. Nach dem Rabbiner, der ein berühmter jüdischer Gelehrter des 17. Jahrhunderts war, ist auch die Synagoge in Holleschow benannt. Holleschow hatte in der Vergangenheit eine der größten jüdischen Gemeinden in Mähren. Mitte des 19. Jahrhunderts lebten in Holleschow rund 1700 Juden. Und noch ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien wolkenlos bis heiter, nur im Nordosten des Landes etwas stärker bewölkt mit gelegentlichen Schauern, morgens örtlich Frühnebel. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Programm haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Mit 10 Medaillen kehren tschechische Athletinnen und Athleten von den Olympischen Spielen in London nach Hause zurück. Die 4 Goldmedaillen stellen eine Rekordzahl in der bisherigen olympischen Bilanz der Tschechischen Republik dar. Besonders erfolgreich war für die Tschechen das abschließende Wochenende in London. Wir bringen Einzelheiten. Vor 10 Jahren wurde Böhmen von einer verheerenden Hochwasserkatastrophe heimgesucht. Einige Praher Stadtteile wurden überflutet, darunter auch Troja, in dem sich der Prager Zoo befindet. Wir erinnern uns an die damalige Situation im Prager Zoo. Die Sozialdemokraten starten ihre Kampagne für die Regionalwahlen mit einem emotional beladenen Thema. Sie kritisieren scharf die geplante Rückgabe des während des Kommunismus beschlagnahmten Kircheneigentums. Mehr erfahren Sie im heutigen Schauplatz mit und von Robert Schuster. Bleiben Sie dran. Sie sind zu Ende, die Olympischen Spiele in London. Und die Medien sind voll Lob für die britischen Gastgeber. Im tschechischen Team herrscht ebenfalls völlige Zufriedenheit, sowohl wegen des sportlichen als auch wegen des außersportlichen Auftretens. Mehr von Tilly Hanser.
Jaroslav Kulhavý výjíždí do cílové novinky. Jardo, pojď! Jaroslav Kulhavý je olympijským šampionem. Jaroslav Kulhavý vyhrává olympijské hry.
Der Mountainbiker Jaroslav Kulhavý, er war der letzte von 4 tschechischen Goldmedaillengewinnern und brachte auch den Fernsehkommentator in Wallung. 4-mal Gold, das hat es bisher in der tschechischen Olympiageschichte noch nie gegeben. Insgesamt bringt das Team 10 Medaillen nach Hause. Diese Zahl wiederum ist das zweitbeste Ergebnis seit der Staatsgründung 1993. Tschechien hat in der Medaillenwertung selbst Nationen wie Spanien, Polen oder Brasilien hinter sich gelassen. Jiří Kejval ist stellvertretender Vorsitzender des tschechischen Olympischen Komitees.
Wir sind mit der Vorstellung hergefahren, dass eine Wiederholung des Ergebnisses von Peking ein Erfolg wäre. Jetzt haben wir 10 anstatt 6 Medaillen. Auch die größten Optimisten unter uns haben ein solch gutes Ergebnis nicht erwartet. Ich denke, die Atmosphäre in der Stadt, im tschechischen Olympiateam und im tschechischen Haus haben zusammengespielt. Deswegen das gute Ergebnis.
Zum Ergebnis verhalfen die traditionellen tschechischen Erfolgsgaranten wie die Leichtathleten, Ruderer, Kanuten und Schützen. Aber nicht nur sie, hinzu kamen auch nach längerer Zeit mal wieder die Tennisspielerinnen, ein Fünfkämpfer sowie erstmals ein Radfahrer. Die Latte liegt nun aber hoch für die nachfolgenden Sportlergenerationen. Und sie werden es nicht einfach haben, weil ihre Verbände erst einmal um eine ausreichende Finanzierung kämpfen müssen. Bildungsminister Petr Fiala.
Zum Aufgabenbereich des Bildungsministeriums gehört auch die finanzielle Unterstützung des Sports. Wir geben jährlich fast 3 Milliarden Kronen dafür aus. Allerdings ist derzeit die Lage schwierig, nachdem die von den Sportverbänden getragene Lottogesellschaft Saska in Konkurs gegangen ist und das Lotteriegesetz geändert wurde. Wir verhandeln aber intensiv über die Lösung der Probleme.
Während die Sportler also trotz des hervorragenden Ergebnisses aus London mit Unsicherheit in die Zukunft schauen, hat Tschechien als Land gute Reklame für sich gemacht. Beim Defilé der Nationen zur Eröffnung der Spiele zog die tschechische Delegation mit Regenschirm und Gummistiefeln ins Stadion. Das sorgte für Aufsehen und brachte die Reporter aus einigen Ländern zum Schmunzeln. Gerade die Gummistiefel wurden zu einem Hit, wie Kejval vom Olympischen Komitee bestätigt.
Am zweiten Tag nach der Eröffnung bekam ich einen Anruf von Sky News. Sie sagten, sie hätten uns als interessanteste Delegation bewertet. Ich sollte meine Gummistiefel und die Olympia-Kollektion mitbringen. Als das Gespräch im Fernsehstudio dann vorüber war, haben sie mich sogar überredet, ihnen meine Gummistiefel zu überlassen. Jetzt habe ich keine mehr.
Vom Guardian wurden die Tschechen für ihre Modeidee mit einer virtuellen Goldmedaille bedacht. Aber nicht nur das, auch das tschechische Haus avancierte zu einem beliebten Ort. Der einfache Grund, während andere Länder ihre Häuser nur für die Prominenz öffneten, durfte das tschechische Haus auch der normale Olympiatourist betreten.
Tilly Hanser war das mit einer Bilanz der tschechischen Teilnahme an den Olympischen Spielen in London. Von der Medaillenernte und den lustigen Gummistiefeln der tschechischen Olympioniker kommen wir zu einem weniger erfreulichen Thema, bei dem die Gummistiefel übrigens zum Einsatz kommen. Nicht nur die Olympischen Spiele London zogen in diesen Tagen die Aufmerksamkeit tschechischer Medien. Auch die Hochwasserkatastrophe, die vor 10 Jahren Böhmen heimsuchte, regt zu Erinnerungen sowie Diskussionen über Maßnahmen an, die inzwischen im Bereich Hochwasserschutz getroffen wurden. Das schlimmste Hochwasser der tschechischen Geschichte war auch die schlimmste Katastrophe in der Geschichte des Prager Zoos. Als am 13. August 2002 das Wasser der Moldau den unteren Teil des Tiergartens überschwemmte, ging alles ganz schnell. Über 1000 Tiere mussten evakuiert werden. 134 überlebten die dramatischen Tage nicht. Marco Zimmermann mit einem Bericht über die Ereignisse vor 10 Jahren.
Montag, 12. August 2002. Die Moldau führt bereits Hochwasser, da erhält Peter Fake, der damalige Direktor des Prager Zoos, eine Nachricht. Ein weiterer Anstieg des Wassers stünde bevor. Fake setzt daraufhin den bestehenden Evakuationsplan in Gang. Das Wasser aber sprengt jeden Plan. Peter Fake erinnert sich noch heute sehr genau. Wir haben am Montag gegen 20 Uhr mit der Evakuierung begonnen. Die Evakuierung lief auf dem Niveau eines Hochwassers aus den 1950er Jahren. Das hatten die Meteorologen so vorhergesagt. Am Dienstag, dem 13. August, haben wir dann am frühen Morgen mit der Evakuierung des gesamten unteren Teils des Zoos begonnen. Ich erinnere mich, dass wir gerade die Raubtiere in Transportboxen auf Lastwagen verladen hatten, als das Wasser schon in den Zoo strömte. Wir mussten erkennen, dass wir es mit einem Jahrhunderthochwasser zu tun hatten, das die Evakuierungspläne obsolet machte. Es folgten dramatische Ereignisse. Zwar war es den 200 Mitarbeitern des Zoos bis zum Dienstag gelungen, fast 1000 Tiere zu evakuieren, aber gerade die großen Tiere stellten sie vor Schwierigkeiten. Besonders das Gorilla-Gehege war gefährdet. Wir mussten mit Rafting-Schlauchbooten die Gorillas evakuieren, die wir aber erst einmal aus den Käfigen befreien mussten. An der Aktion habe ich persönlich teilgenommen. Es war wahrscheinlich das Dramatischste, was ich bis zu diesem Zeitpunkt erlebt habe. Es war ungemein anstrengend, die gestressten Gorillas einzuschläfern. Und dann waren da die Freiwilligen von diesem Wassersportclub, die auf dem wilden Fluss mit den Rafting-Schlauchbooten geholfen haben. Das Ganze hat nicht nur das Leben der Gorillas, sondern auch das der Retter gefährdet. Trotz dramatischer Rettungsaktionen konnten einige Tiere nicht gerettet werden. Der Elefantenbulle Kadira war derart aggressiv, dass die Helfer ihn einschläfern mussten, bevor er aus dem Gehege ausbrechen konnte. Neben dem Elefantenbullen starben 80 Vögel und 9 Säugetiere, darunter ein Flusspferdweibchen, ein Löwe, ein Bär und der Gorillamann Pong. Andere Tiere nutzten die Chance, Ausflüge zu unternehmen. Der bekannteste Reisende war Seelöwe Gaston. Er schaffte es sogar bis nach Deutschland. In Lutherstadt-Wittenberg retteten ihn deutsche Einsatzkräfte. Das erschöpfte und gestresste Tier verstarb aber auf dem Rückweg nach Prag. Mit Engagement, vielen Spenden und harter Arbeit ist es nun gelungen, den Prager Zoo in den letzten 10 Jahren neu aufzubauen. Die Pavillons der großen Wildtiere liegen nun alle auf höherem Terrain und der untere Teil des Tiergartens wurde komplett erneuert. Miroslav Bobek ist der aktuelle Direktor des Zoos. Vor einem ähnlichen Hochwasser wie 2002 hat er aber dennoch Angst. Wir haben nun einen detaillierten Plan, wer im Falle eines Hochwassers was zu tun hat bzw. sicherzustellen hat. Es sind nun Transportboxen für die Tiere vorbereitet. Wir schauen aber immer noch mit etwas Furcht auf den Himmel, denn der Hochwasserschutzwall, der in den 1990er Jahren gebaut wurde, mit Blick auf das Hochwasser aus den 50er Jahren, endet vor dem Schloss Troja. Wenn also noch einmal ein solches Hochwasser wie im Jahr 2002 käme, müssten wir erneut den unteren Teil des Zoos evakuieren. Für die meisten Angestellten ist die Erinnerung an die dramatischen Tage 2002 noch immer schmerzhaft. Geholfen hat eine überwältigende Welle der Solidarität. Nach der Katastrophe flossen umgerechnet über 800.000 Euro auch aus Deutschland, die in den Wiederaufbau des Zoos investiert wurden.
Marco Zimmermann war das mit einem Bericht über die Situation im Prager Zoo während der Hochwasserkatastrophe vor 10 Jahren. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. In die Regionalwahlen vor 4 Jahren zogen die tschechischen Sozialdemokraten mit dem Versprechen, die kurz zuvor von der bürgerlichen Regierung eingeführten Gebühren im Gesundheitswesen in Höhe von 30 Kronen aufzuheben. In der Folge erreichten sie ihr historisch bestes Wahlergebnis. Nun versuchen sie, ihr Resultat von damals mit einem ähnlich emotional beladenen Thema zu wiederholen. – der geplanten Rückgabe des Kircheneigentums. Mehr dazu erfahren Sie von Robert Schuster in einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Schauplatz.
Schauplatz.
Derzeit hängen wieder Wahlplakate in den Straßen tschechischer Städte und Dörfer. Sie gehören zur Kampagne für die Regionalwahlen und Teilwahlen zum Senat im Herbst. Ein Werbeplakat, das derzeit besonders für Diskussionen sorgt, haben die oppositionellen tschechischen Sozialdemokraten aufstellen lassen. Darauf zu sehen ist eine Hand mit einem blauen Ärmel, die einer anderen, die in ein feierliches Ornat gekleidet ist, einen vollgefüllten Sack überreichen will. Oben auf dem Plakat ist die Zahl 134 Milliarden Kronen angeführt. Die 134 Milliarden Kronen, umgerechnet knapp 5,5 Milliarden Euro, entsprechen jener Summe, welche in den nächsten 30 Jahren vom Staat an die Kirchen überwiesen werden sollen, und zwar im Rahmen der Wiedergutmachung für das von den Kommunisten nach 1948 konfiszierte Eigentum. Blau ist die Farbe jener beiden Parteien, die sich am stärksten für die Kirchenrestitution eingesetzt haben, das heißt der Demokratischen Bürgerpartei und der Partei Top 09. Die sogenannte Restitution des Kircheneigentums ist äußerst umstritten. Während die regierenden bürgerlichen Parteien darin einen Akt der historischen Wiedergutmachung sehen, laufen die linksgerichteten Parteien dagegen Sturm. Die Sozialdemokraten wollen nun mit diesem Thema die Wähler vor den bevorstehenden Wahlen zu ihrem Gunsten mobilisieren, wohl wissend, dass eine klare Mehrheit der tschechischen Gesellschaft die Restitution ablehnt. Die sozialdemokratische Wahlkampagne hat die insgesamt 17 Kirchen und Glaubensgemeinschaften, die an den Verhandlungen mit der Regierung beteiligt waren, zu einer ungewohnt scharfen Reaktion veranlasst. Es war von versuchter Spaltung der Gesellschaft die Rede oder von antikirchlicher Hetze, wie sie früher von den Kommunisten betrieben wurde. Joel Rummel ist der Vorsitzende des Ökumenischen Kirchenrats, der die protestantischen Kirchen Tschechiens vereint. Gegenüber dem tschechischen Rundfunk sagte er:
Die Gläubigen dieses Landes sind in einer gewissen Weise zu Geiseln einer politischen Auseinandersetzung geworden. Als diese Plakate auftauchten, sind wir zum Schluss gekommen, dass wir nicht diejenigen sein dürfen, die sich alles gefallen lassen. Wir haben vielmehr die Notwendigkeit gesehen, uns zu äußern, wenn dieses Thema zweckentfremdet wird und in die Politik hineingezogen wird.
In der Vergangenheit gab es schon mehrere Versuche, das Problem der Kirchenrestitution zu lösen. Sie scheiterten allerdings immer an mangelndem politischen Willen. Dabei geht es nicht nur um ideologisch motivierte Fragen, ob die Kirchen hierzulande reich oder arm sein sollen. Damit verbunden sind vielmehr auch praktische Probleme, mit denen viele tschechische Kommunen zu kämpfen haben. Wenn sich nämlich auf ihrem Territorium Eigentum befindet, das früher im Besitz der Kirchen war, ist dieses per Gesetz blockiert. Die Kommunen können diese Liegenschaft nicht in ihre Flächennutzungsplanung einbeziehen und können dort zum Beispiel auch keine Infrastrukturprojekte verwirklichen. Bei der nun kritisierten Vorlage geht es aber auch noch um etwas anderes, wie der Sekretär der Föderation der jüdischen Gemeinden in Tschechien, Tomáš Kraus, im Gespräch mit dem tschechischen Rundfunk erläutert.
Wenn man die Restitutionssumme, die auf den ersten Blick riesig erscheint, auf einen Zeitraum von 30 Jahren verteilt, dann sieht die Sache schon anders aus. Vor allem sollte man nicht vergessen, dass nach dieser Zeitspanne es zu einer Trennung zwischen Staat und Kirchen kommen soll.
Das bedeutet auch, dass danach der Staat nicht mehr regelmäßig für den Unterhalt von Pfarrern und weiteres aufkommen muss. Die Sozialdemokraten ihrerseits lehnen die Kritik der Kirchen und der Glaubensgemeinschaften ab. Aus ihrer Sicht sollen die Plakate eine gesellschaftliche Debatte starten, die dazu in Tschechien bislang gefehlt habe. Ebenso lehnen sie den Vorwurf ab, sie würden einer Entschädigung für das von den Kommunisten konfiszierte Kircheneigentum im Wege stehen. Dazu der Vorsitzende der tschechischen Sozialdemokraten, Bohuslav Sobotka.
Die Restitution ist ein rein politisches Abkommen zwischen den Regierungsparteien und den Kirchen. Und angesichts der Größe der Summe, die dafür aus dem Staatshaushalt bereitgestellt werden soll, ist das sicherlich ein Thema, bei dem eine öffentliche Debatte völlig legitim ist. Das Ganze ist sehr zweifelhaft, weil es sich auf keinen breiteren gesellschaftlichen Konsens berufen kann, ebenso wenig wie auf eine Einigung zwischen Regierung und Opposition. Die Sozialdemokraten versuchen, auf die Risiken aufmerksam zu machen, die damit zusammenhängen.
Am meisten beanstandet wird von der Opposition, dass für jenes Eigentum, das der Staat nicht mehr physisch zurückgeben kann, eine Entschädigung in der Höhe von 59 Milliarden Kronen, umgerechnet 2,4 Milliarden Euro, gezahlt werden soll. Das bezeichnen die Sozialdemokraten als Geschenk an die Kirchen, weil anhand des beschlossenen Verteilungsschlüssels auch jene Glaubensgemeinschaften profitieren sollen, die in der Vergangenheit kein Eigentum besaßen und somit auch nichts zurückerstattet bekommen sollten, weder in der Gestalt von konkreten Gütern noch in Form von Ausgleichszahlungen. Was wäre die Alternative aus der Sicht der tschechischen Sozialdemokraten? Bohuslav Sobotka.
Wir glauben nicht, dass es möglich ist, die Kirchen vom Staat völlig zu trennen. Die Kirchen wirken nämlich oft in Bereichen wie dem Schul- und Gesundheitswesen, wo sie auch weiterhin vom Staat einen gewissen Teil der Mittel erhalten werden. Wir schlagen daher die Schaffung eines öffentlich-rechtlichen Fonds vor, der von den Kirchen praktisch verwaltet würde. Aus seinen Erträgen könnten die Kirchen ihre gemeinnützigen Tätigkeiten finanzieren. Unseres Erachtens wäre es so etwas angemessener, als den Kirchen die besagte große Summe auszubezahlen.
Von den Kirchen wie von den Regierungsparteien wird dieser Gegenvorschlag abgelehnt. Sie kritisieren vor allem den Umstand, dass dieser Fonds vom Staat errichtet und beaufsichtigt würde. Damit würde der Staat weiterhin die Kontrolle über die Tätigkeit der Glaubensgemeinschaften behalten und könnte, im Extremfall, versuchen, ihre Tätigkeit zu beeinflussen. Kirche und Staat wären dann praktisch nicht getrennt. Der Kommentator Jiří Leština von der Wirtschaftszeitung Hospodářské noviny findet jedoch noch einen weiteren Grund, warum er das sozialdemokratische Gegenmodell zur Finanzierung der Kirchen ablehnen würde.
Es ist, denke ich, kein wirklich seriöser Vorschlag. Die Linken hatten historisch gesehen nie ein gutes Verhältnis zu den Kirchen. Die Sozialdemokraten schlagen zwar vor, dass die Kirchen einen Fonds verwalten könnten, aus dem sie ihre gemeinnützigen Tätigkeiten finanzieren, aber die Errichtung und Leitung des Fonds wäre Aufgabe des Staates. Wie schlecht der Staat solche Fonds leitet, wissen wir spätestens seit der Privatisierung in den frühen 1990er Jahren. Und auch die aktuellen Beispiele über undurchsichtige Machenschaften beim Liegenschaftsfonds oder jenem für den Ausbau von Verkehrsinfrastruktur sprechen Bände. Das Problem der Fonds ist, dass immer wieder staatliche Gelder zweckentfremdet wurden. Deshalb sehe ich darin einen gefährlichen Vorschlag.
Den Schauplatz hat für Sie Robert Schuster vorbereitet. Und damit ist das heutige Programm beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.